NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. Mai 1189. Die Stadt Hamburg erhält den kaiserlichen Freibrief.
Die Geschichte des Hamburger Barbarossa-Privilegs beginnt im Frühjahr 1189. Der Hamburger Landesherr Graf Adolf III. Von Holstein und Stormarn ist unterwegs nach Neuburg an der Donau. Hier sammelt sich das größte Kreuzfahrerheer der Geschichte zum dritten Kreuzzug. Angeführt wird es vom deutschen Kaiser Friedrich I. Barbarossa. Graf Adolf kennt ihn gut. Vor ein paar Jahren erst hat Friedrich ihm geholfen, sich gegen den Sachsenherzog Heinrich den Löwen durchzusetzen. Gemeinsam haben sie Hamburg und Lübeck zurückerobert. Nun will er erreichen, dass der Kaiser seiner Stadt Hamburg weitreichende Handelsprivilegien gewährt. Und tatsächlich, als Graf Adolf an Heiligabend 1190 vom Kreuzzug zurückkehrt, bringt er die ersehnte Urkunde mit.
Friedrich von Gottes Gnaden römischer Kaiser zu allen Zeiten Mehrer des Reichs. Wir machen kund jedermann gleich, den gegenwärtigen wie den zukünftigen, dass wir auf die Bitte unseres geliebten und getreuen Grafen Adolf von Schaumburg seinen Bürgern, die zu Hamburg wohnen, die folgenden Freiheiten schenken und gewähren.
Der Freibrief für die Stadt Hamburg ist der Grundstein der heutigen Handelsmetropole.
Sie sollen mit ihren Schiffen, ihren Waren und ihrer Bemannung von der See bis zur genannten Stadt frei sein von allem Zoll und Ungeld, sowohl auf der Herreise wie auf der Rückfahrt. Weiter verleihen wir ihnen jene Freiheit, dass niemand irgendeine Burg bei ihrer Stadt bauen darf, im Umkreis von 2 Meilen.
Doch damit nicht genug. Die Hamburger Bürger erhalten außerdem die Fischereirechte auf Elbe und Bille. Sie dürfen im Umland ihre Tiere weiden lassen und Holz schlagen und, ganz wichtig, sie sind von allen Heerespflichten befreit. Umfassendere Rechte hätten sich die Hamburger kaum wünschen können.
Damit alles Vorstehende auf immer Kraft und Wirksamkeit erhalte, haben wir gegenwärtige Urkunde durch Anhängung unseres Siegels bekräftigen lassen. Gegeben zu Neuenburg an der Donau, im Jahre der Geburt des Herrn 1189, in der dritten Indiktion an den Nonen des Mai.
Soweit die Legende, die sich hartnäckig hält. Sie ist der Grund dafür, dass Hamburg auch in diesem Jahr am 7. Mai den Hafengeburtstag feiert. Doch der Freibrief, der im Hamburger Staatsarchiv aufbewahrt wird, ist eine Fälschung.
Das ist ein Text, der nicht um 1189 entstanden sein kann, der von dieser Schrift her ins 13. Jahrhundert verweist. Es fehlen alle feierlichen Elemente,
sagt der Leiter des Staatsarchivs Udo Schäfer.
Die erste Reihe ist in der Regel mit einer sogenannten Litterae elongatae, also einer ganz verlängerten, dünnen Schrift gekennzeichnet. Das haben wir alles nicht. Und was ganz interessant ist, das Siegel ist nicht Barbarossas Siegel, das Siegel ist das Siegel seines Enkels Friedrich II. Und zwar ein Siegel, das erst ab 1226, dann bis zu seinem Tod 1250 verwendet worden ist. Das heißt, es ist eine eindeutige Fälschung.
Doch wer hat die Urkunde gefälscht und wann und zu welchem Zweck? Die Historiker vermuten, dass der Freibrief durchaus einen wahren Kern hat. Er ist aber wohl erst etwa 36 Jahre später entstanden, zu einem Zeitpunkt, als Hamburg neue Siedler anlocken will, um sich neben dem aufstrebenden Lübeck als Handelsstadt zu etablieren.
Man hat sicherlich die Vorstellung, ich kann eher aus dem deutschen Binnenraum Menschen anziehen, nach Hamburg, nach Norden zu kommen, wenn hier die kaiserliche Präsenz doch noch etwas stärker ist. Und in diesem Zusammenhang könnte es durchaus eine Rolle gespielt haben, dass man sich einen fingierten Freibrief sozusagen selbst schreibt.
Vieles spricht dafür, dass Hamburg sich bei der Urkundenfälschung an Lübeck orientiert. Auch dort taucht ein Freibrief Barbarossas auf, angeblich von 1188, geschrieben aber nachweislich erst um 1225. Auch dort geht es vor allem um den freien Zugang zum Meer. Und Lübeck gehörte früher ebenfalls zum Gebiet der Grafen Adolf von Schauenburg. Doch seit dem erfolgreichen Krieg gegen Heinrich den Löwen untersteht Lübeck direkt dem Kaiser. Wollen die Schauenburger nicht den Anschluss verlieren, müssen sie sich einen neuen Standort suchen. Denn erfolgreiche Städte versprechen Macht und Reichtum. Ihre Wahl fällt auf Hamburg.
Das ist ja sowas wie eine Großburg. Sie können eine Stadt viel besser verteidigen als eine Burg mit ein paar Leuten da drin.
Sagt Professor Jürgen Sanowski, Experte für mittelalterliche Geschichte an der Universität Hamburg.
Und am Ende kommt natürlich, dass sie, solange der Landesherr Rechte hat da drin, auch Abgaben leistet in irgendeiner Form. Je größer die Stadt ist, desto wirtschaftskräftiger sie ist, desto mehr Einnahmen hat er auch. Das heißt also, die Landesherren haben auch ein immenses Interesse daran, eben ihre Städte sozusagen zum Blühen, Wachsen und Gedeihen zu bringen.
Bis dahin ist es allerdings für Hamburg noch ein langer Weg. Im 12. Jahrhundert besteht die Stadt nur aus ein paar Bauernhöfen, einer Kirche und einem Landungssteg an der Bille, die hier in die Alster mündet. Doch der Ort ist gut gewählt. Er ist gut zu verteidigen, weil er von drei Seiten von Wasser oder Sumpf umgeben ist. Eine Furt über die Alster verspricht Zolleinnahmen und auch die Elbe ist nicht weit und schon ein bedeutender Handelsweg.
Im Grunde ist das eine Ortslage, die wir heute ähnlich noch haben und die Hamburg dann zur Großstadtmetropole gemacht hat.
Erklärt Ralf Wiechmann, Mittelalterexperte im Hamburg-Museum. Schon jetzt reichen die Handelsbeziehungen der Hamburger bis nach Finnland und Grönland.
Wir können das sehr gut sehen an den Funden des 10. Jahrhunderts. Das sind Importgefäße aus dem Rheinland. Wir haben zum Beispiel so Wagen, mit denen die damaligen Fernhandelskaufleute Silber abwogen. Wir haben Schwerter, die man im Grunde nur ganz hochstehenden Personen zuordnen kann. Daran sieht man, also Hamburg war auch schon im 10. Jahrhundert nicht irgendwie ein kleines Dörfchen im Niemandsland, sondern war durchaus schon als Missions- und Handelsstützpunkt etabliert.
Den entscheidenden Anschub zum Aufstieg Hamburgs aber liefert Graf Adolf III. Gegenüber der bischöflichen Altstadt, der anderen Seite der Alster, gründet er auf den Ruinen einer alten Burg die Hamburger Neustadt. Und er tut das wie ein moderner Investor, der Hamburger Historiker Jürgen Sanowski.
Es gab also einen Gründungsunternehmer aus dem mitteleuropäischen Raum, den Herrn Wirath von Boitzenburg, der also vom Grafen von Holstein geholt worden ist und der dann die Siedler anbrachte. Und das waren erstmal im Wesentlichen die Leute, die das Geld hatten, also Kaufleute. Also das ist offenbar schon eine Gründung, die eben auch auf eine Fernhandelsstadt zielt.
Etwa 50 Kaufleute nehmen die Herausforderung an. Sie teilen den Grund am Alsterufer unter sich auf. Sie erhalten das Marktrecht und Zollfreiheit in Holstein. Dafür müssen sie einen Hafen anlegen und natürlich Steuern zahlen. Im Gegenzug winken neue Handelsbeziehungen. Vor allem die kurze Landverbindung nach Lübeck ist verlockend. So entsteht eine Verbindung von der Ost- zur Nordsee.
Man kommt hier in einen Raum rein, der sich entwickelt, wo eben auch weitere neue Städte, neue Siedlungen entstehen, wo die Handelswege eben weiter ausgebaut werden. Gerade der Übergang über die Elbe ist sicherlich auch ein attraktiver Handelsweg sozusagen gewesen. Und dann, wenn man als Kaufmann so eine Möglichkeit hatte, war das natürlich eine Chance.
Ist tatsächlich eine kluge Förderung von Leuten, die eben Initiative haben. Da muss man ja auch schon Mut haben. Selbst im späten 12. Jahrhundert war das durchaus noch ein Gebiet, was nicht ganz ungefährlich war. Risikobehaftet, würde man heute sagen. In der Zeit war es schon so, dass die Händler da sind, wo die Waren sind. Das heißt also, die sind auf den Schiffen und im Zweifelsfall bei Übergriffen müssen sie selber sehen, dass sie die Waren mit ihrem Schwert notfalls verteidigen.
Und das müssen sie häufiger tun, als ihnen lieb ist. Immer wieder werden Handelsschiffe, die sich zu nah ans Ufer wagen, überfallen und ausgeplündert. Noch unangenehmer aber schmeckt den Hamburger Kaufleuten, dass der in Bremen residierende Erzbischof Hildebold sich gegen sie stellt und seine eigene Handelsstadt Stade fördert. Stade allerdings liegt zwischen Hamburg und der Elbmündung. Und im September 1259 verfügt Hildebold, dass alle Händler auf der Elbe in Stade Zoll bezahlen und 36 Stunden Halt machen müssen. Das sogenannte Stapelrecht.
Das Stapelprivileg ist so eins der Dreh- und Angelpunkte des Mittelalters, eins der Privilegien, das musste man haben sozusagen. Das besagte, dass alle Schiffe anlanden mussten und ihre Waren feilbieten mussten. Und dann konnten sie erst weiterfahren. Das war so ein Erstkaufsrecht.
Für die Hamburger ist es ein Affront. Sie müssen reagieren. 1260 versuchen sie, Stades Zugang zur Elbe mit ihrer Flotte zu blockieren. Doch sie erleiden eine katastrophale Niederlage. Die Hamburger Ratsherren müssen andere Mittel und Wege finden, um ihren Anspruch auf freie Elbschifffahrt und zollfreien Handel durchzusetzen. Der ungehinderte Zugang zur Nordsee und damit nach London und zu den wichtigen Handelszentren in Flandern ist die wichtigste Voraussetzung für ihren Erfolg. Und siehe da, nach 1260 tauchen die Versprechungen des Barbarossa-Privilegs plötzlich in anderen Urkunden auf. Die Hamburger lassen sich ihre gefälschten Privilegien von anderen weltlichen und geistlichen Führern bestätigen. Und es ist keine Überraschung, dass Stade darin ausdrücklich erwähnt wird. Die Hamburger Kaufleute sollen das Stapelprivileg ignorieren dürfen, wenn sie nur eigene Ware an Bord haben.
Es geht auch um die Ausstattung von Konkurrenz. Ne? Und man will sich möglichst gut positionieren. Und das Beste ist natürlich, man hat von der höchsten zuständigen Autorität die passende Urkunde.
Es scheint erstaunlich, wie leicht die Hamburger mit ihrer Fälschung durchkommen. Doch damals widerspricht man einem Kaiser nicht so leicht. Und ein offizielles Urkundenregister gibt es noch lange nicht.
Zunächst mal ist da eine Urkunde, die mindestens vorgibt, von einer königlichen, kaiserlichen Autorität zu sein. Und die nimmt man erstmal ernst. Also das gab nicht sowas wie, was wir jetzt Urkundenlehre etwa nennen würden, um leicht zu erkennen, wo habe ich Probleme quasi, die Urkunde nicht authentisch erscheinen lassen. Das wäre auch vielleicht bei den Fälschern ein anderes Bewusstsein gewesen. Als hätte man eben als erstes vielleicht eben nicht das Siegel von Friedrich II. Rangehängt, wenn man weiß, dass man eine Urkunde von Friedrich I. produziert. Aber das hat sich übrigens wiederholt. Nicht? Das haben sie bei anderen großen Fälschern des Mittelalters immer wieder.
Um sich den Handel über die Elbe dauerhaft zu sichern, tricksen die Hamburger weiter. Jahrhundertelang schwelt der Streit mit Stade, der Stadt am anderen südlichen Elbufer. Beide Seiten bieten sogar Landschaftsmaler auf, die belegen sollen, dass die Stadt des jeweiligen Auftraggebers am wichtigeren Flussufer liegt. Am Ende behalten die Hamburger die Oberhand. Weniger, weil sie besser fälschen, sondern weil sie ihre wachsenden finanziellen und militärischen Möglichkeiten geschickt nutzen.
Das ist eine gezielte Politik, die man, glaube ich, über die ganze Stadtgeschichte verfolgen kann. Also von diesem Privileg, was wir hier vor uns haben, bis ins 19., 20. Jahrhundert, wo also Hamburg immer auf diesen Elblauf zielt und versucht, den unter Kontrolle zu bringen. Das geht sehr viel über Pfandschaften, dass man dann Geld gibt und Dinge erstmal als Pfand unter Kontrolle nimmt und im Zweifelsfall dann auch behält. Das heutige Stadtgebiet von Hamburg ist vom Grundsatz her durch eine solche Territorialpolitik der Stadt entstanden, die sich dann eben in Konkurrenz mit den anderen Landesteilen begibt.
Der Rest ist Geschichte. Unter Führung Lübecks entsteht im 12. und 13. Jahrhundert die Hanse. Auch Hamburg wird Mitglied. Die Stadt wächst und gedeiht und wird endgültig zur führenden deutschen Handelsstadt, als Kolumbus 1492 Amerika entdeckt.
Die großen Handelsbeziehungen laufen dann über den Atlantik. Und Hamburg kann eben durch die Elbe und den Weg über die Nordsee an diesem internationalen Handel teilhaben. Lübeck liegt plötzlich am Randmeer, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und Hamburg, da geht der Stern auf.
Erzählt Ralf Wichmann vom Hamburg Museum.
Mit rasender Geschwindigkeit dehnt sich die Stadt aus. 1558 wird die Börse gegründet, als eine der ersten Börsengründungen überhaupt nördlich der Alpen. Hier strömt also das Kapital zusammen. 1619 wird die Hamburger Bank gegründet. Neben Amsterdam und Venedig eine der ersten Banken überhaupt. Nürnberg gehört noch dazu. Zwischen 1500 und 1600 verdreifacht sich die Stadtbevölkerung. Also das ist sozusagen, heute würden wir sagen, Boomtown.
Auch der 30-jährige Krieg in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts kann dem Hamburger Aufschwung nichts anhaben. Im Gegenteil, die Stadt gilt inzwischen als der bestbefestigte Ort nördlich der Alpen. Tausende Flüchtlinge drängen in die Stadt. Und viele bringen viel Geld mit.
Während des Dreißigjährigen Kriegs zog ja Hamburg die reichen Leute an und auch die armen Leute, muss man sagen. Die reichen Portugiesen, die ja dann geflüchtet sind über die Niederlande nach Hamburg, brachten ja ihr Kapital mit. Also da spielte Hamburg schon auch in diesem Reigen der internationalen Handelsstädte ganz, ganz oben mit.
Diesen Platz hat die Stadt bis heute behauptet. Der Hamburger Hafen ist noch immer der drittgrößte Europas. Angefangen aber hat alles mit einer Fälschung.
Im Zeitzeichen erinnerte Matthias Wurms an den kaiserlichen Freibrief, den die Stadt Hamburg heute vor 825 Jahren erhielt. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.